Ja, Wahnsinn. Vor uns liegt tatsächlich eine Meisterschale. Der BVB hat die VBL gewonnen und das mit einem Dortmunder Jung an Bord. Deshalb ausnahmsweise diese Sonderfolge Flutlicht und Flipcharts mit
Yannis Jersch und auch Deninho. Aber bevor wir dazu kommen, Christoph, müssen wir ja nochmal Danke sagen.
Ja, tatsächlich. Viele von euch haben sich gemeldet nach der letzten Podcast-Folge, dem Gewinnspiel Live-Podcast Kevin Großkreutz und jetzt können wir es ja sagen mit Corny Küpper. Das Gewinnspiel ist beendet. Vielen Dank für eure vielen Zuschriften, teilweise tollen Stories, mit denen ihr erzählt habt, warum ihr diese Karten unbedingt braucht. Aber die Gewinnerinnen und Gewinner sind ausgelost. Danke fürs Mitmachen. Mein Name ist Christoph Böker.
Ich bin Boris Dawidowski.
Jetzt geht's los.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, wer wird deutscher Meister? BVB Borussia, wer ist deutscher Meister? Wir sind's und tatsächlich die Schale, mega geil und das ist auch richtig schwer, liegt hier vor uns auf dem Tisch. Club Champion Virtual Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch, Jungs.
Dankeschön.
Wir fühlen das sehr und wir dürfen, glaube ich, auch sagen, ihr seid mit dem Ding auch schon hier über die Flure gelaufen. Richtig geil. Applaus gab's in der Kantine, als Yannis reingekommen ist.
Alles schon durchgemacht.
Mit der Schale?
Nee, ohne Schale, nee. Aber
Applaus gab's trotzdem.
Applaus gab's trotzdem, ja. Ja.
Gut. Ihr zwei, erzählt doch einmal kurz, wer ihr seid, wie heißt ihr, was macht ihr beim BVB? Yannis, fangen wir gerne an.
Ich bin Yannis, ich bin seit 6 Jahren hier, mittlerweile Abteilungsleiter Digital Innovation. Da fallen unsere eigenen Plattformen rein, viele digitalen Kampagnen rein, aber eben auch das Thema Gaming. Und deswegen darf ich jetzt hier sitzen und freue mich natürlich, dass Dennis die Schale aus Hamburg mitgebracht hat.
Dennis.
Ja, ich bin Dennis Malherczyk, 22 Jahre alt jetzt, Gamertake Deninho. Bin jetzt seit 5 Jahren im Gaming eFootball Team. Und habe jetzt vor 3 Jahren auch meine Ausbildung hier begonnen, sie dann letztes Jahr auch abgeschlossen und bin jetzt noch Teilzeit im Marketing tätig.
Stark. Glückwunsch auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Super cool, dass wir hier sprechen können. Ist auch so direkt mit so einer Schale auf dem Tisch so ein ganz anderes Feeling hier, was wir hier im Podcast-Studio noch nicht so oft hatten. Deswegen cool, dass ihr hier seid. Dennis, zu all dem, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, was du eigentlich alles machst, vieles Verschiedene, beim BVB auch, sprechen wir gleich auf jeden Fall noch mal im Detail zu. Yannis, zu deiner Arbeit natürlich auch, die dazugehört. Ihr kennt den Podcast bestimmt hier schon, habt natürlich schon viele Folgen in Vorbereitung gehört, ne? Flutlicht und Flipcharts und so, ihr wisst Bescheid. Deswegen wisst ihr vielleicht, dass wir immer so ein bisschen gerne mit so einer Schnellfragerunde starten, um so ein bisschen reinzukommen, damit die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen besser wissen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben, mit wem wir sprechen. Deswegen haben wir ein paar Fragen vorbereitet und mitgebracht, auf die ihr gerne dann beide jeweils antworten könnt. Und ich starte einfach mal rein. Relativ simpel, von da komme ich her. Yannis, starte gerne.
Dortmund geboren, aufgewachsen, habe dann in Köln studiert, dann nochmal in Dortmund studiert, eine kurze Etappe in Düsseldorf gehabt und jetzt seit 6 Jahren eben wieder hier in Dortmund und tatsächlich auch nochmal ein anderer Vorteil, wenn die ganze Family alle irgendwie in Dortmund sind, wird einem erst bewusst, wenn man Kinder hat. Also es macht schon Spaß jetzt hier in Dortmund und passt ganz gut, Privates mit Beruflichem zu vereinen.
Dennis, du?
Ja, bei mir ist das nicht so spannend wie bei dir. Ich lebe mein ganzes Leben eigentlich schon in Dortmund. Dortmund-Hörde, Klarenberg.
Stark.
Bin da geboren, aufgewachsen und wohne da immer noch mit meiner Familie.
Sehr cool. Beide Dortmunder. Das passt auf jeden Fall schon mal. Mit diesen 3 Wörtern würde ich mich selbst beschreiben. Yannis, starte auch gerne du.
Ja, ich habe mir den Podcast im Vorfeld angehört. Klar. Und da hatte ich am meisten Probleme tatsächlich zu überlegen. Also ich würde sagen, dass ich ehrlich bin. Dass ich leidenschaftlich bin, sowohl im privaten als auch im Arbeitsumfeld und dass ich ab und an vielleicht ein bisschen zu ungeduldig bin.
Okay. Ihr könnt natürlich auch, ne, gegenseitig auf eure Antworten auch reagieren. Ne? Also Dennis, wenn du bestätigen könntest, dass Yannis recht hat mit seiner Selbstbeschreibung, mach das gerne.
Musst du aber nicht. Ja, aber ja. Ich würde auch sagen, der ist lustig. Also
okay, stark.
Der hat nochmal einen guten stark. Witz auf Lager.
Sehr gut.
Ist der einzige Zugang zu den jungen Menschen. Du musst irgendwie Humor mitbringen, ansonsten kriegst du sie nicht mehr gecatcht.
Manchmal auch Galgenhumor, ne? Also,
je nachdem, genau.
Ja. Labern wir eigentlich nur Scheiße?
Nein, nicht nur. Nee, nicht nur. Aber es ist schon, also es wird mir auch bewusst bei den Kollegen, die jetzt im Gaming-Team haben, die auch nochmal 10, 12, 13 Jahre jünger sind als ich, es ist schon nochmal was anderes, an euch dran zu sein, nah dran zu sein, welche Formulierungen und womit und welchen Tagesrhythmus und überhaupt. Also deswegen, ich merke an der Arbeit mit euch ab und an mal, dass ich älter werde.
Man lernt dazu, so kann man sagen.
Genau.
Ja.
Ich sag nur, ich gehe Bistro oder ich gehe Supermarkt.
Ja.
Weißt du Bescheid?
Man so weiß ja, wie es richtig heißt, weißt du, aber das verkürzt aber einfach so, weil man Zeit, das so auf dem Chat auch so schreibt und so, weißt du, und irgendwann hat man das, glaube ich, ins echte Leben so kopiert.
Ja. Stark.
Ja.
Wir kriegen
deine drei Wörter.
Wir kriegen das nie hin, dass diese Schnellfragerunde auch eine Schnellfragerunde ist. Das ist
ich finde es immer schwer, aber mich selbst zu beschreiben.
Aber versuch mal.
Weil jeder hat so ein anderes Bild von mir. Ich würde sagen, lustig, ne?
Ja.
Loyal ist für mich sehr wichtig und ein drittes. Ehrgeizig.
Stark. Also, ich glaube, damit können wir was anfangen.
So, ich hasse so zu verlieren, weißt du?
Ja.
Aber auch auf dem echten Platz, ja? Auch auf dem echten. Dann gibt es auch mal Ausrast, auch mal gegen Schiri auf dem echten Platz und dann.
Ja, ist digital ein bisschen schwieriger, ne? Gegen Schiri auszuteilen, deswegen.
Stimmt.
Verstehe ich.
Wird der Controller geworfen manchmal.
Kommen wir gleich auf jeden Fall auch mal drauf zu sprechen. Wenn ich an Borussia Dortmund, an den BVB denke, dann.
Denke ich an die Südtribüne mit meinem Bruder.
Stark.
Dann denke ich an die geilen Emotionen im Stadion.
Sehr gut. Nach Feierabend mache ich am liebsten. Also bei einem von euch beiden kann ich es mir ungefähr vorstellen. Janis?
Ja, erstmal Kids, genau. Also zu Hause ankommen, Abendessen, um die Kids kümmern, ins Bett bringen und dann schauen, wie viel Uhr es ist, was da noch so möglich ist. Aber
top.
Ist eigentlich auch ganz, ganz schön gerade. Sag mal, was mache ich? Du weißt es.
Nach Feierabend, ja, zocken, vermutlich. Nee. Nee. Schlafen.
Ach, Mittagsschläfchen,
damit
ich dann zocken kann im voller Power.
Genau, aber Mittagsschlaf nicht wie andere Menschen, so von 12 bis 1 am Wochenende, sondern Mittagsschlaf eher so von 19 bis 21 Uhr und dann geht der Zocker-Arbeitstag los. Ja.
Schön.
Stark. Wenn ich nicht für Schwarz-Gelb arbeite, dann?
Ja, ab und an versuche ich selber Fußball zu spielen. Paddle.
Betonung auf versuchen.
Ja, genau. Also es ist jetzt gerade zeitlich so ein bisschen eng alles, aber so ein bisschen selber Sport machen, Freunde treffen, ab und an noch mal ein bisschen zu Hause renovieren. Wir haben Haus von den Großeltern übernommen, da ist viel zu erledigen. Also ist nicht langweilig.
Mhm.
Dann spiele ich Fußball in der Kreisliga nebenbei.
Welchen Verein denn?
VfL Oerde.
Mhm.
Direkt eine Minute von mir entfernt, Fußweg.
Goi-Stadion.
Das ist der gute Ascheplatz?
Nee.
Nicht mehr, aber war. Aber
sorry,
war ganz
sorry. Wir
hatten den fast am längsten schon in Dortmund.
Ja, auch, genau. Deswegen habe ich den noch im Kopf, aber dann seid ihr ja richtig modern schon unterwegs.
Und nebenbei spiele ich auch ein bisschen Tennis jetzt seit 2 Jahren mit ein paar Kollegen. Immer ein bisschen Einsatz. Hier, wer muss den Platz zahlen?
Mhm.
Und gehe auch mit meinen Kollegen abends was essen.
Ja. Stark. Also euch beiden wird nicht langweilig. Ich merke schon. An der Stadt Dortmund mag ich.
Ich glaube, für mich sind es die Menschen, so die Art und Weise hier, Mentalität.
Ich finde es geil, dass hier immer Action ist, nicht wie auf dem Dorf. Und hier sind schon echt geile Essensläden.
Für Empfehlungen sind wir auch immer natürlich offen.
Ab in die Nordstadt dann, türkische Läden da, schon die Eins.
Das würde ich gerne mal machen.
Habe ich mir auch Gedanken zu gemacht. Ich glaube, Südamerika hätte ich nochmal große Lust zu. Das war mal geplant, dann kam Corona, dann kamen Kinder und dann war alles schwierig. Aber Südamerika steht noch auf der Liste, da hätte ich schon große Lust zu.
Ich fliege jetzt bald nach Thailand. Ist schon mal ein kleiner Traum, aber ich würde auf jeden Fall nochmal gerne nach Cancun.
Nochmal? Das heißt
nee, also mein Bruder war da mal, hat mir erzählt, wie geil das war. Das wäre so mein Traum.
Sehr stark. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Ich glaube, bei mir wäre es Roger Federer.
Oh,
ich habe den sehr bewundert über Jahre.
Kannst du mich mitnehmen auf jeden Fall.
Ja, super, super Persönlichkeit, finde ich. Also auf dem Platz, neben dem Platz, würde mich interessieren, mit dem mal ein Bier zu trinken.
Bei mir kein Alkohol, nur Wasser, aber wahrscheinlich mit Messi, den Gold.
Beides nicht ganz so schlechte Calls. Ja,
ja
Wie willst du dich mit ihm verständigen?
Zeichensprache oder hier dieses Kimera Wobo. Kennst du das noch vom Interview damals? Ja, nach WM gegen Vekos. Das könnte ich dir mal sagen und dann versteht, ich bin auf seiner Seite, weißt du?
Ja, irgendwie versteht man sie schon.
Klar. Ansonsten, da gibt es heute auch eine App für.
So. Ja, ich glaube auch. Last but not least, bei diesem Song bin ich sofort auf der Tanzfläche. Oder auch nicht, könnt ihr natürlich auch sagen.
Ja, doch. Outet mal euren Musikgeschmack. Ja, ja, ja.
Scheiße, also der Song, der mir direkt in den Sinn kam, ist hier Infinity 2008. Das war so damals Zeit, irgendwie Schule, Abi. Ah, ja, ja, da ja, ja. War, der hat mich schon gecatcht, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht mein heutiger Musikgeschmack ist. Aber ich glaube, wenn der läuft, dann.
Dann kommen Flashbacks von.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Stark.
Bei mir, ich höre eigentlich viel, Französisch, Deutsch, Spanisch und so, aber ich hatte das jetzt auch im Beitrag, We Are The People von Empire Of The Sun.
Ah, okay.
Gibt mir auch so Flashbacks von damals. So
aber
damals
das ist das, Radio-Musik was Musik macht. So, weißt ja, du? Das ist das, was Musik macht, das transportiert dich nochmal an den Ort, wo du es früher gefeiert hast, klar.
Super gut, nur dass dein damals ein bisschen noch nicht so lange her ist wie bei Jannis und mir, aber ja, anderes
Sorry,
Thema. Anderes Thema,
besser, ja.
Nein, auch das zwei sehr gute Calls. Danke euch auf jeden Fall erstmal dafür. Wir kommen so ein bisschen in die Richtung des eigentlichen Themas zu sprechen, warum wir uns hier heute glücklicherweise und erfreulicherweise versammelt haben. Thema VBL, Virtual Bundesliga Club Championship. Ich habe es mir einfacher gemacht und merke mir das immer unter VBL-CC. Das geht besser in meinen Kopf rein. Das werdet ihr aber einigen unserer Hörerinnen und Hörern, glaube ich, nochmal ein bisschen besser erklären müssen, was das überhaupt ist. Wie das funktioniert, wer darf oder muss da vielleicht sogar mitmachen, wie groß ist ein Team, wann hat man gewonnen, führt uns mal doch so ein bisschen ja rudimentär oder skizziert mal so ein bisschen an, was ist das überhaupt für ein Modus, was gehört alles dazu und so weiter und so fort. Gerne beide.
Also die VBL Club Competition ist quasi der Wettbewerb zwischen den Vereinen. Es sollen alle Erst- und Zweitligisten teilnehmen, also 36 Clubs, ist Teil der Lizenzierungsbedingungen der DFL auch. 35 nehmen tatsächlich teil. Union Berlin hat nach wie vor keine Lust dazu. Und diese 35 Clubs, da wurde jetzt auch im Sommer einiges geändert, spielen quasi in einer gesammelten Tabelle, so ein bisschen wie die neue Champions League-Tabelle, wie der Modus, spielen Spieltage gegeneinander. Ein Spieltag bedeutet, oder ein Spiel gegen einen anderen Verein bedeutet immer, das setzt sich aus 2 1-gegen-1 Spielen zusammen und am Ende werden einfach nur die beiden Ergebnisse zusammengerechnet. Das heißt, gewinne ich Spiel 1 4-0, kann ich Spiel 2 3-0 verlieren und gewinne trotzdem das gesamte Spiel quasi. Und das war jetzt so ein bisschen neu in diesem Jahr, hat dazu geführt, dass im Prinzip jedes Spiel relevant ist, jedes Spiel auch Spannung hat bis zum Schluss. Und dann haben sie die Saison so aufgesplittet, dass man immer 6 Online-Spieltage quasi, also 6 Spiele online spielt und dann die besten Mannschaften offline zu so einem Mini-Event zusammenkommen, wo man dann nochmal um weitere Punkte spielt. Und am Ende des Tages haben sich dann von den 35 Clubs die Top 8 direkt für das Final-Event, was jetzt am Wochenende in Hamburg war, qualifiziert. Die Plätze 9 bis 24 mussten Playoffs gegeneinander spielen. Ein Spiel, der Gewinner kommt auch zum Final-Event, der Verlierer ist raus und hinten 25 bis 35 sind direkt raus. Und so hat sich dann quasi das Final-Event jetzt zusammengesetzt aus 16 Teams. Man ist am Samstag mit dem Achtelfinale gestartet und wenn man das überstanden hat, ist man in den Finalsonntag gekommen, wo dann noch Viertel, Halb und Finale eben gespielt wurden. Aber alles in dem Modus, 2 Spieler, 2 One-on-Ones, Ergebnisse werden zusammengerechnet und fertig. Und gespielt wird das dann im Ultimate-Team-Modus, also eigentlich der relevanteste Modus in EAFC, wo ich mir meine Spieler selber zusammenbasteln kann. In diesem Fall nur Bundesligaspieler und deutsche Legenden plus Heroes. Und jeder Verein bekommt dann noch die Möglichkeit, 2 eigene Spieler zu 99er-Karten quasi für die gesamte Saison mitzunehmen. Das bedeutet, ohne despektierlich zu sein, viele Vereine, die teilnehmen, hätten ja sonst keinen Anreiz, mit ihren eigenen Spielern zu spielen, weil die besten Bundesligaspieler, und ich darf halt 2 pro Mannschaft nehmen, dann würden sich alle Teams nur aus Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen-Spielern irgendwie zusammensetzen, aber natürlich weniger aus Elversberg-Spielern. So, und deswegen hat eben auch Elversberg die Chance, 2 99er-Karten zu nominieren, die sie dann im Zweifel irgendwie vorne in den Sturm packen und die ihnen dann einen Vorteil verschaffen, auch Tore mit Elversbergern zu spielen. Und wir hatten in dieser Saison halt Netscha und Girassi. Ja. Habt ihr euch im Team, glaube ich, zusammengefunden und überlegt, was da das Beste sein könnte. Und damit spielt man dann so über die Saison. Die sind dann auch fix. Also die 99er-Karten sind fix. Und drumherum kann im Prinzip jeder Spieler sein Team so basteln, wie er oder sie es für richtig hält.
Sehr schön, das habe ich gut verstanden.
Ich auch. Und jetzt schon was gelernt.
Dennis, aber deswegen kommen eben auch, vielleicht nochmal als eine Ergänzung, deswegen kommt es dann auch dazu, dass irgendwie Olli Kahn und Lothar Matthäus Jürgen Kohler und solche Karten genutzt werden, die dann aufgefüllt werden neben den Bundesligaspielern, die sich ja auch immer weiterentwickeln. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Spannende daran. Du hast ja im September kommt das Spiel raus, dann hast du die Karten und alle sind gespannt, irgendwie, wie ist mein Rating und wie gut bin ich. Mhm. Und dann hast du im Verlauf der Saison kommen dann Sonderkarten, Informkarten, Spezialkarten, weil irgendjemand eine besonders gute Leistung gemacht hat. Dann verändert sich das Spiel, weil ein Patch kommt und dann sind Kopfbälle nicht mehr gut. Dann spiele ich nicht mehr über Flanken, dann mache ich Fernschüsse, keine Ahnung. Also es ändert sich ja die ganze Zeit irgendwas. Ja. Und das macht es ja so kompliziert, dann auch auf dem Punkt irgendwie da zu sein und das Ding zu gewinnen, weil sich das Spiel und die Karten und alles drumherum irgendwie die ganze Zeit verändert.
Verstanden.
Und vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn zum Beispiel Bayern eine 99er-Karte hat, das war im Finale jetzt bei uns so, die haben zum Beispiel Olise und Kane, dann dürfen wir die normale Karte von Olise und Kane dann auch nicht spielen.
Okay.
Sonst gibt's dann Deathloss. Und ich habe eigentlich die ganzen 5 Monate jetzt mit Olise auf dem rechten Mittelfeld gespielt, mit der normalen 90er-Karte und musste die dann gerade im Finale wechseln.
Gegen wen hast du ihn dann eingetauscht?
Gegen Becker von Union. Ah. Der hat auch so eine Spezialkarte, ja. Aber ist halt ungewohnt, weil du halt nicht mit ihm trainierst und das erschwert das dann auch nochmal.
Verstehe. Jetzt haben wir über das Spiel geredet und über den Wettbewerb, wie er funktioniert. Janis, erklär doch mal was über die Menschen, die dann am Ende am Controller sitzen. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass mit Dennis ein Dortmunder Jung zum Team dazugehört. Ich kann mir vorstellen, ist beim BVB nicht nur so, dass das alles Einheimische sind und bei den anderen bestimmt auch nicht. Also wie, nach welchen Kriterien stellt ihr so ein Team zusammen und wie groß ist das?
Ja, also wir haben 4 Spieler. Mindestens 2 brauchst du ja auch, um die Spiele zu spielen. Wir haben immer gesagt, eigentlich brauchen wir sogar 3, die auf höchstem Level spielen, um in der Saison mal ein bisschen flexibel, variabel zu sein. Dann ist der eine krank, dann haben wir einen Spieler, der gerade sein Abi macht. Da weißt du auch nicht genau, wie viel Zeit der so nebenher hat. Und der 4. Spieler, damit fange ich jetzt an, das ist Lukas. Das ist quasi so ein Talent. Der hat letztes Jahr Abi gemacht, ist jetzt aus Berlin nach Dortmund gekommen. Durch und durch schwarz-gelbe Familie. Der wurde nach Lukas Barrios benannt. Deswegen auch bisher, das ist Wahnsinn. Geiler Typ. Und der ist jetzt halt im Sommer gekommen, hat nicht wahnsinnig viele Spiele jetzt für uns auf kompetitiver Ebene gemacht, sondern versucht gerade mal Fuß zu fassen, reinzukommen, trainiert ein bisschen mit und geht so seine ersten Schritte. Aber mit dem haben wir jetzt auch vor der Saison nicht als, ich sag mal, Stammspieler gerechnet. Dann haben wir Dennis, der schon seit 5 Jahren dabei ist, wo wir genau wissen, Dortmunder Jungen, der bringt nicht nur für uns für die Story die Authentizität mit, sondern der kann auch FIFA oder EAFC spielen und entwickelt sich jedes Jahr weiter und ist coachable, wie unsere Coaches ja gerne sagen. Also es ist halt schon wichtig. Es gibt auch viele in der Szene, die denken, sie sind die Besten und lassen sich von niemandem reinreden. Und wenn sich dann das Spiel alle paar Wochen ändert, dann ist es schon gut, wenn man auch ein Ohr für jemanden hat, der vielleicht nochmal von links und rechts eine andere Eckenvariante mitbringt oder eine andere Idee hat, wie man spielt. So, und das ist eben Dennis. Dann haben wir jetzt im Sommer Luca dazu geholt. Der hat letztes Jahr in Köln wunderbar gespielt. Der macht jetzt gerade, der wohnt in Siegen, der macht gerade Abi. Und für den, oder an den glauben wir, der hat großes Talent. Der hat in dieser Saison viele gute Spiele gemacht. Viele Spiele jetzt nicht so offline, so überragend gemacht, dass es jetzt auch so war, dass beim Finalevent am Ende er kein Spiel gemacht hat, sondern Dennis und Virgil die Spiele gemacht haben. Aber ich glaube, dass der nächstes Jahr, wenn Schule fertig ist und er hierher kommt, wird der auch nochmal explodieren. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz feiner, bescheidener Junge. Und dann haben wir Virgil, Italiener. Den haben wir quasi im Wintertransferfenster letztes Jahr geholt, also im Januar 25, weil uns da ein Spieler, den wir vorher hatten, Belgier, verlassen hat, mit dem das alles nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen, weil wir halt schon sagen, es muss irgendwie passen zum Club und du musst irgendwie hier sein und in Dortmund und wir haben eine WG, wo die Jungs auch wohnen und pennen können und wir wollen schon die Jungs auch irgendwie greifbar haben und nicht jeder sitzt zu Hause und trainiert so ein bisschen und spielt ab und an mal ein Spiel, sondern wir wollen schon, dass sie sich auch als Team verstehen, dass wir hier den Ort Dortmund haben, wo alle zusammenkommen. Und da haben wir mit Francesco gesprochen. Also Virgil ist der Gamertag. Francesco ist sein eigentlicher Name.
Italienischer Name. Genau. Ja, okay.
Und der ist ja der auch super, super bescheidener Typ, super cooler Junge, hat in Italien schon viel gerissen, ist in der Szene bekannt und der war Feuer und Flamme, ist hergekommen und seitdem lernt er jeden Tag Deutsch, geht ins Stadion, wohnt in der WG und hat sich so angepasst, so adaptiert. Überragender Typ und der hat uns ehrlicherweise durch die reguläre Saison so ein bisschen gecarried, weil er einer der mit Abstand stärksten Spieler war. Und dann hat sich halt wunderbar ergänzt, dass dann beim Finalevent da, wo er zweimal geschwächelt hat, dann Dennis da war und ihn in diesem speziellen Modus dann auch aus der Patsche geholfen hat. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen für uns der Weg, als wir uns überlegt haben, wie soll jetzt die Mannschaft aussehen, dann muss es irgendwie zu uns passen, es muss authentisch sein, es muss menschlich passen, aber für uns war vor allem eben der Fokus darauf, dass auch eine Teamchemie da ist, die sich als Team versteht, die was miteinander anfangen kann, dass die Jungs privat was miteinander machen, weil das ansonsten sehr schnell, ja, du spielst deine Spiele alleine und jeder guckt auf sein Ergebnis und jeder guckt auf seinen Punkteschnitt und ja, und wenn du in diesen Drive reinkommst, dann gewinnst du am Ende nicht den Titel. Und das hat uns ausgemacht und deswegen bin ich ganz happy, wie wir es aufgesetzt haben und dass der Plan dann am Ende auch aufgegangen ist.
Dennis, wenn vor der Saison jetzt Christoph und ich dahergegangen wären und zum Beispiel auf den BVB als Club-Champion gesetzt hätten, also vor Saisonstart, wie wäre da so die Quote gewesen? Wären wir als BVB da eher Außenseiter oder Geheimfavorit gewesen? Also wie hättet ihr euch vielleicht selbst da in dieser ganzen Gemengelage zwischen den anderen Clubs allen selbst eingeschätzt? Was würdest du sagen?
Ich sag mal so, unser Ziel war vor der Saison eigentlich in die Top 8 zu kommen, in der Gesamttabelle, damit wir uns direkt fürs Grand Final qualifizieren. Aber gerade am Anfang, das ist so ein langer Weg, da denkst du eigentlich noch gar nicht ans Finale, sondern versuchst erstmal die Besten zu schlagen, jeden Punkt mitzunehmen und da dich für die Top 8 zu qualifizieren. Aber dann hast du halt irgendwann gemerkt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel auch mal so Leipzig geschlagen, die dann die letzten Jahre so eine Übermacht war. Dann wussten wir schon, okay, es geht was. Dann waren wir zwischenzeitlich auch mal auf Platz 1. Dann immer so in den Top 3 eigentlich während der Saison gewesen. Und eigentlich spätestens dann hat man so gemerkt, okay, hier geht wirklich was. Wir wollten uns jetzt nicht Auge auf uns selber machen und sagen, ja, jetzt lass mal den Titel holen oder so. Aber jeder wusste eigentlich unterbewusst, da geht auf jeden Fall was.
Okay, und jetzt am Wochenende, jetzt konkret, wo ihr das quasi Finale und so weiter ausgespielt habt, gab es an dem Wochenende selbst irgendwann mal auch so einen Punkt, an dem ihr vielleicht sogar erst am Sonntag relativ spät, wo ihr gesagt habt, oh Gott, wir haben ja wirklich irgendwie eine realistische Chance, da irgendwie was zu holen? Oder denkt man da wirklich erstmal bis zum Schluss wirklich gar nicht dran, was ich mir schwer vorstellen kann? Aber wie war das dann so am Wochenende konkret bei euch?
Es hat ja mit Samstag gestartet, Revierderby dann gegen Schalke. Meine Familie ist ja extra da hingekommen, 3 Stunden Fahrt. Francesco Sboda ist zum Beispiel auch aus Italien eingeflogen, hat sich das angeguckt. Und wenn du das schon weißt, dann weißt du, okay, es könnte jetzt nach einem Spiel vorbei sein. Es ist nicht so, dass Druck von außen kommt, aber gerade durch solche Ereignisse machst du dir halt selber krassen Druck. Und weißt halt, okay, gerade Derby haben wir in der regulären Saison einmal verloren. Dann im nächsten Offline-Event in Stuttgart dann die Rache gehabt und da gewonnen und dann dachten wir, okay, jetzt müssen wir das nochmal holen. Am Tag 1 hat man eigentlich gar nicht an den Titel gedacht, weil es ja nur ein Spiel war, da willst du ja erstmal nur überleben und das Spiel nach Hause holen. An Tag 2 eigentlich auch nicht, weil gerade das erste Spiel war dann das Viertelfinale gegen Paderborn. 2 sehr starke Spieler. Da kannst du auch noch gar nicht ans Finale denken, weil du bist am Anfang eher etwas nervöser, gerade durch das erste Game. Hat es natürlich den Rückenwind durch Tag 1, den Derby-Sieg. Ab Halbfinale hat man vielleicht ein bisschen gedacht, okay, Gladbach, haben wir jetzt auch nicht so eine gute Bilanz in der Saison gehabt. Ich glaube, 2 Niederlagen, ne, wenn es richtig war. Da dachte ich persönlich, okay, wir haben jetzt wirklich nichts zu verlieren. Was soll denn sonst passieren? Wir haben jetzt schon 2-mal gegen Gladbach verloren. Ich hau jetzt alles rein und wir geben da alles. Und dann irgendwann nach dem Halbfinale sind wir da in der Practice-Arena. Dann gucke ich unseren Coach so an. Und dann lachen wir uns einfach so kaputt. Ich sag, hey, wir können jetzt wirklich deutscher Meister werden. Das ist so krass. So, wir haben so ein paar Mal während der Saison so einfach mal Scherze gemacht. So, ey, stell dir vor das und so. Stell dir vor, da machen wir das und so. Ne? Aber das sind so, du weißt selber, das sind so Scherze, so Überlegungen. So, du nimmst das gar nicht ernst und so. Man versucht nicht so viel rein zu investieren so in diese Witze. Weißt du, weil sonst machst du dir da selber Druck so am Finaltag. Aber wirklich so kurz vorm Finale haben wir uns einfach nur so kaputt gelacht in dem Moment.
Ja, ist krass zu hören. Also bis zum Halbfinale so ein bisschen Survival-Mode-mäßig, kann man sagen, einfach durchziehen und dann wird es immer realer und realer. Ja, das ist krass zu hören.
Und da, also aus meiner Perspektive war es jetzt zumindest mal in diesem Jahr insofern anders. Also eigentlich in den letzten Jahren war immer Leipzig sind die Besten, lass mal gucken, wie weit es gehen kann, so in der Art. Mhm. Und wir haben uns ja noch nicht mal qualifiziert für das Finale-Event. Ne? Wir haben letztes Jahr sind wir in den Playoffs gescheitert, dann in einem Spiel gegen Hoffenheim, was sehr bitter war. In dem Jahr, also in unserem ersten VBL-Jahr davor, wir haben ja vor 2,5 Jahren erst angefangen mit VBL-Spielen, haben wir uns gar nicht für die Playoffs qualifiziert, weil wir es am letzten Spieltag eben nicht über die Runden bekommen haben. Und ich fand schon, dass du dieses Jahr vor dem Finale-Event so das Gefühl hattest, irgendwie ist schon jeder schlagbar. Es gibt 4, 5 Mannschaften, denen traut man das zu, das Ding am Ende auch zu holen. Da habe ich uns selber aber auch schon zugezählt, weil wir über die Saison sehr konstant eigentlich gezeigt haben, dass wir alle schlagen können. Aber ich finde, das hat so ein bisschen den Reiz ausgemacht, dass du schon hinfährst und so ein bisschen Kitzeln im Hinterkopf hattest mit, wenn alles gut läuft an diesem Tag, dann ist es jetzt nichts völlig Unmögliches. Auch wenn wir es natürlich nicht eingeplant hatten oder irgendwie Favorit waren. Aber das finde ich war schon cool.
Aber ich muss sagen, gerade dadurch haben wir auch, wir wussten, wir haben es ja nicht ausgesprochen, aber wir wussten, auch wir sind schlagbar, weißt du? Und ja, gerade dadurch machst du dir dann so viel Druck, weil denkst du, okay, Schalke war dann irgendwie 16. in der Endtabelle, der Gesamttabelle, wir waren ja 2. Ist eigentlich auf dem Zettel ein klares Spiel, das du gewinnen musst und auch willst. Aber du weißt, es kann alles passieren. Und das ist halt ein bisschen das Eklige dann vor dem Spiel auch.
Ja. Das am Ende ja dann auch der Modus, ne, dass du nicht wie in der echten Bundesliga 34 Spiele machst und Punkte sammelst, ja, sondern es geht am Ende an einem, beziehungsweise jetzt Schalke war dann Samstag und die 3 anderen Spiele waren am Sonntag, aber es ist dann ein Tag, an dem irgendwie gute Tagesform, wie bin ich drauf, wie liegt mir gerade das Spiel, wer ist mein Gegner und wie kann ich in den 2x6 Minuten abliefern, entscheidet dann halt sehr viel und ja, das macht's dann schon ein bisschen kitzelig irgendwie.
Ja, es ist halt interessant, weil vor uns liegt ja auch die Schale hier. Und wenn man da drauf guckt, stehen da halt jetzt nicht nur so Namen, die man jetzt, wenn man gar keine Ahnung hat, erwarten würde. Also es ist halt 2x Werder Bremen, dann hast du Heidenheim, dann hast du 3x Leipzig und im vorletzten Jahr Paderborn. Paderborn, da sind wir dann wieder beim Viertelfinale und bei Tag 2. Was mich mal interessieren würde, ihr habt schon gesagt, das war jetzt in Hamburg. Was für ein Buzz war denn da? Also wie viel war da los? Wie viele Leute habt ihr da so vor Ort gehabt, die mitgefiebert haben? Und wie, Jan, ist das jetzt wahrscheinlich auch eher eine Frage an dich, wie zufrieden bist du damit, was da online alles passiert ist? Also wie viele Leute waren im Stream drin?
Willst du offline anfangen oder soll ich erstmal online erzählen?
Ich sag mal offline kurz. Also das war ja im Experian drin, in Saturn, in der 4. Etage da. Ist ja ein ganz großer Gaming-Bereich da, wo sich dann Leute auch einbuchen können, zocken können. Und dann gab es da auch so eine Stage mit einem Zuschauerbereich und der war an Tag 1 und 2 eigentlich komplett ausgefüllt.
Geile LED-Wand auch dahinter, fand ich. Muss ich sagen, das sah ziemlich gut aus. Wenn ihr da gegeneinander gespielt habt, so diese riesen Porträts, daneben noch die Meister-Logo, die Vereinslogos, das hat was hergemacht.
Und vor dem Spiel die 2 Gesichter mit den Statistiken und so waren da auch eingeblendet, also war schon sehr, sehr cool. Zu der Stimmung kann ich sagen, dass es echt krass war. Ich muss sagen, online spielen wir auch die VBL und dann denke ich mir, okay, ich spiele jetzt, aber das ist so unpersönlich, weißt du, du siehst den Gegner nicht, ist als online und online werde ich irgendwie nervöser. Bei manchen ist das, oder bei vielen ist es eigentlich so, dass sie offline angespannter sind, weil es laut ist, du hörst den Kommentator, du weißt, was er über dich sagt in dem Moment. Aber ich feiere das irgendwie, weißt du? Das sind so Emotionen, auch so bei Zweikämpfen war das dann irgendwann so, ab Halbfinale, Viertelfinale, dass dann jeder Zweikampf irgendwann mal bejubelt wurde, wie so ein echtes Spiel. Wenn das online passieren würde, ist das dann so, okay, der beeinflusst jetzt nur mich, das kann stören, weil der andere Gegner das halt nicht hat. Mhm. Aber wenn der Gegner das dann auch hört, dann kann den das auch ein bisschen verunsichern und mich dann im selben Moment auch pushen. Phasen waren eigentlich immer komplett laut, vor allem Francescos Bruder aus Italien, der da immer durchgejubelt hat. Auf den Videos sieht man das auch, glaube ich. Und was ich krass fand, gerade im Finale, dann gab es dann, wie gesagt, so Phasen, wo dann jeder Zweikampf bejubelt wurde. Aber dann war es so, irgendwann in der 30. Minute stand es dann irgendwie 1-1 und dann war es so eine, oder 2-2 und dann war so eine Phase, wo du auf einmal plötzlich kein Kommentator redet und du hörst auf einmal wieder deine Controller-Tasten, wo ich da Kopfhörer auf hatte. Und da gab's so richtig, das war das Krasse, da gab's so Phasen, wo es komplett laut war, aber dann auch so richtig stille Phasen, wo glaube ich auch jeder Zuschauer da auch komplett nervös war.
Alle haben einmal kurz Luft angehalten. Genau. Sehr schön.
Ja, es ist am Ende irgendwie ein dummer Fehlpass, der das ausbedeuten kann. So, es liegt halt sehr nah beieinander, ne? Ja, online war gut. Ich war ganz happy. Also es wurde auf den VBL-Kanälen gestreamt und auf EA-Kanälen. Im Peak waren dann so an die 30.000 gleichzeitig in den Streams. das schon ordentlich. Und wenn ich jetzt alle Live-Aufrufe quasi durch diese Streams vom Sonntag zusammenrechne, dann waren es knapp 500.000 Aufrufe. Das ist schon für EAFC sehr ordentlich. Es ist jetzt ja nicht das geborene E-Sports-Spiel, sag ich mal, im Vergleich zu irgendwie anderen Titeln. Und dafür ist das schon von den Reichweiten sehr cool. Und umso schöner, dass wir nicht nur lange dabei waren, sondern das Ding am Ende auch noch ziehen konnten, weil jetzt ja noch ganz viel andere Berichterstattung irgendwie drumrum passiert. Dann ist man irgendwie Sportschau und Tagesthemen. Und jetzt sitzen wir hier und nehmen Podcast auf.
Tagesschau gesehen.
Ja, genau. Also Kicker nimmt das auf, Ruhrnachrichten schreibt Artikel dazu. Also für uns natürlich cool, jetzt diese Welle dann auch mitzunehmen. Und ich würde mal behaupten, wir würden diesen Podcast jetzt auch nicht aufnehmen, wenn es diese Schade nicht gäbe. Deswegen ist für uns halt schon cool, jetzt mal mit diesem Peak-Event und mit dieser Meisterschaft auch raus aus unserer Gaming-Bubble zu kommen, so ein bisschen in die klassischen Medien irgendwie reinzukommen und von unserem Thema erzählen zu können. Das ist schon cool.
Ohne jetzt, Dennis, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, so vielleicht auch Honig um den Mund zu schmieren oder ihn zu sehr zu schmeicheln, wie cool ist der Junge denn eigentlich wirklich so beim Zocken? Oder vielleicht auch gar nicht? Hast du ja gerade so ein bisschen durchscheinen lassen. Mal so, je nach Situation.
Ja, genau. Dennis ist mal so. Also am Ende des Tages ist er schon sehr cool, weil er einfach offline und die Bühne mag und mitnimmt und das eher in eine Stärke umwandeln kann, wenn Leute da sind, die schreien so. Das ist erstmal wichtig, weil ich meine, alle großen Finals werden auf einer Bühne entschieden und nicht online.
Ja.
Online ist immer irgendwie die Qualifikation, aber die Entscheidung fällt auf einer Bühne so. Und deswegen ist er schon cool. Aber es ist ja am Ende, ist ja jeder Spieler so ein bisschen unterschiedlich, wie er damit umgeht, wie er mit dem Gegentor umgeht, wie sehr er sich darüber aufregt. War das ein eigener Fehler? War das irgendwie ein Bug im Spiel? Also du musst ja immer deinen Weg damit finden, mit dem Gegentor umzugehen, aber auch mit deinem eigenen Tor umzugehen. Und da gibt es ja völlig verschiedene Herangehensweisen. Die einen sind halt wirklich Schluck Wasser aus der Flasche und weiter geht's. Ich würde sagen, bei dir ist es so 50-50, ne? Du schaffst es häufig cool damit umzugehen, aber ab und an fliegt bei dir auch mal ein Controller oder es wird auf den Tisch gehauen oder sonst was. Die Sache ist ja auch, also ich mache da jetzt keine Vorgaben, auch der Coach macht jetzt keine Vorgaben, sondern es ist halt am Spieler selbst herauszufinden, was brauche ich in der Situation und wie kann ich aber auch mit den 30 Sekunden, die dann nach so einem Tor irgendwie vergehen, wie kann ich dann wieder auf dem Punkt beim Anstoß da sein, damit ich nicht 5 Sekunden später das nächste Gegentor bekomme, sondern so, und das muss irgendwie jeder für sich selber rausfinden, ist mein Gefühl, wie da der beste Umgang ist und wann ich irgendwie Emotionen zeige und mich mal auch mal kurz aufrege, um diesen Druck rauszulassen. Und wann ich einfach sage, jo, nichts passiert, steht immer noch 4-1, ich trinke einen Schluck Wasser, ich spiele einfach weiter, weil ich bin ja gut drin. So. Und
würdest du den Beschreibungen von Jannis folgen? Weil ich kann auch nochmal kurz vielleicht zur Einordnung sagen, ich selber habe jetzt auch in der Recherche oder davor, es gibt so Compilations von, ich sag mal, Spielern aus anderen Teams, die verhalten sich vor allem manchmal bei so eigenen geschossenen Toren, dann orientieren sich eher so, ich jubel jetzt mal ein bisschen ekliger, sag ich mal, in Richtung Gegner so und ne, andere Dinge, die es da auch noch gab. Das, was ich jetzt von dir konkret gesehen habe, da bist du ja eigentlich eher gar nicht so.
Das war tatsächlich so jetzt beim Finalevent. Du sagst ja, keiner macht die Vorgaben, aber wir hatten ja den Showdown in Stuttgart. Und da haben wir, im Rückspiel gegen Freiburg verloren. Und dann gibt's da auch schon eine Compilation von der VBL-Seite. Irgendwie 600.000 Klicks schon mit ein paar Ausrastern, mit Controller werfen. Und da meinte der Coach jetzt vor dem Event, bitte, Dennis, einfach nicht ragen, auch wenn du Tore kassierst, bitte, bleib einfach ruhig und sowas, raste nicht aus, bitte, das war übertrieben letztes Mal und so meint er. Ich fand eigentlich bei meinen Gegentoren war ich jetzt schon gelassen, aber jetzt, ich glaube, jedes Spiel ist da individuell, also gerade Schalke war jetzt so, dass ich nach dem Abpfiff komplett ausgerastet bin, also alles, die ganze Last da runtergefallen ist, gegen Paderborn war ich eigentlich relativ gelassen, wie ihr schon sagt, Schluck aus der Flasche. Und Gladbach bin ich ja mit einer 4-Tore-Führung reingegangen, weil Virgil das mit 6-2 gewonnen hat. Da war es eigentlich nie so richtig knapp, dass man da ausrasten musste. Aber im Finale war es dann so, dass der Gegner so 2-1 geführt hat. Und dann habe ich so auch so einen Jubel von der Seite gehört. Und dann bei meinem 2-2 war ich kurz eine Sekunde ruhig, aber habe mir dann gedacht, okay, er hat gerade gejubelt. Jetzt jubel ich zurück in seine Richtung. Und dann gab es mal einen kurzen Schrei. Dann habe ich das 3-2 gemacht und irgendwann dann in der 80. das 4-2. Und da habe ich auch nochmal zweimal richtig geschrien so und komplett gejubelt. Weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt nicht scheiße war da hinten, muss das eigentlich durch sein. Ich will trotzdem noch jedes Tackling gewinnen. Aber so, da kam einmal Emotion komplett raus. Ja.
Ja, und dann zieht ihr das Ding tatsächlich und wir hören auch mal rein.
Vorbei sein, der Anstoß erfolgt jetzt und damit haben wir einen neuen deutschen Clubmeister 2026, Borussia Dortmund.
Und wir sehen das jetzt natürlich nicht, weil es ja ein Podcast ist, aber in dem Video schmeißt tatsächlich einer in der Jubeltraube sogar noch die Kamera um und hat dann noch die Muße, sie wieder hinzustellen. Also wer ist da alles über wen gestolpert, losgerannt, was sehen wir jetzt gerade nicht, was da alles passiert ist?
Ich habe hier in der 92. noch das Tor kassiert zum 4-3. Und dann rede ich so mit dem Coach, okay, wie soll ich jetzt noch den Anstoß machen? Und eigentlich muss es schon durch sein. Drücke ich einmal X, passe. Dann hat er wirklich abgepfiffen. Dann bin ich aufgestanden, habe gejubelt, damit mein Coach umarmt und eigentlich kamen alle schon direkt auf die Bühne. Unser Teammanager, mein Bruder kam auf die Bühne, die ganzen Spieler, der Vater vom Coach. Also da waren, glaube ich, alle, die hochkommen wollten, auch hochgekommen. Also Franceskos Bruder war da auch direkt als erstes. Und dann, ja, mein Controller ist da auch runtergefallen. Und als der Coach mich umarmte, aber das war komplett scheißegal in dem Moment.
Das gehört dazu. Und was war dann Sonntagabend so auf euren Handys und auf euren digitalen Endgeräten so los, nachrichtentechnisch? Ich habe auch mit ein paar Kollegen, Janis aus deiner Abteilung, gesprochen danach. Die waren noch ein bisschen länger mit dem Zug unterwegs und so. Die Nacht war da eher kurz so. Aber die haben auch gesagt so, ja, waren eher alles ausschließlich positive Nachrichten.
Mhm. Ja, ich arbeite ja noch Teilzeit im Marketing hier beim BVB und also was da in der Gruppe abging, habe ich noch nie so erlebt. So, ich habe denen das letztens gesagt, so bei Geburtstagen, du siehst da 15 bis 20 Nachrichten und so und da kamen da einfach 60, 70 Nachrichten, als ich aus dem Flugmodus wiedergekommen bin. Also jeder hat mir geschrieben, Leute, mit denen ich eigentlich nichts zu tun hatte und so erstmal auf WhatsApp, auf Insta, überall, wo ich noch nichts gepostet hatte, aber also das war schon krass, ja.
Wir haben auch danach, gut, dass du selber ansprichst, auf unseren BVB-Kanälen oder den entsprechenden Gaming-Kanälen von uns auch gesehen, dass die Reels von da, vom Finalwochenende oder von dem Finale konkret, dann auch so Leute geliked haben wie ein Filippo Mane, Kevin Großkreuz, ein Ovo und so weiter und so fort. Wie viel, wenn ihr das seht oder gesehen habt, wie viel bedeutet euch das dann in dem Moment, dass dieser Erfolg, Janis, du hast es gerade schon gesprochen, so ein bisschen aus der eigenen Gaming-Bubble mal endlich rauszukommen, ne, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Thema zu schenken? Wie wichtig oder wie viel bedeutet euch dann dieser Erfolg wirklich dann am Ende wirklich, wenn aktuelle ehemalige Legenden, Borussen das dann irgendwie auch wahrnehmen und dann für gut befinden?
Ja, ist natürlich super, super cool, super Bestätigung, dass sie das sehen, dass wir es schaffen, damit in andere Zielgruppen, in andere Bereiche irgendwie reinzukommen mit diesem Thema. Es überrascht mich insofern nicht, als dass wir auch, wenn wir jetzt irgendwie Content Days haben und da Themen rund um Gaming machen oder gemacht haben in der Vergangenheit, dass unsere Spieler ja schon einen ganz guten Zugang dazu haben. Ne? Viele sind die Generation, kommen daher, sind mit PlayStation aufgewachsen. Deswegen funktioniert das schon ganz gut, weil man den Spielern in den Videos oder in den Sachen, die wir dann aufnehmen, schon ansieht, ob sie Spaß an etwas haben oder nicht. Und deswegen ist das jetzt für mich keine Überraschung, dass da auch Likes aus der Ecke kommen. Aber es ist natürlich cool. Also es hat uns geholfen, was Aufmerksamkeit angeht. Ich hatte auch, wie Dennis gerade sagt, ich hatte mehr Nachrichten auf dem Handy, als ich Geburtstag habe. Ja, und es ist schon verrückt, wer das dann auch alles beim BVB so mitbekommt und wie irgendwie aber auch jeder aus einer anderen Perspektive drauf bekommt oder drauf schaut. Also Herr Tress zum Beispiel hatte dann auch verstanden, dass das jetzt unsere Budgetierungsthematik in diesem Jahr nicht mehr verändern wird, weil jetzt kein lebensveränderndes Preisgeld in der VBL gewonnen
hat
wurde.
Hat er nochmal nachgefragt.
Nee, also es wurde dann schon am Montag in verschiedenen Runden auch besprochen und die Schale rumgegeben und. Und es hilft natürlich uns und hilft dem Projekt auf jeden Fall, da intern Sichtbarkeit zu bekommen und dieses Thema anfassbar zu machen. Mhm. Weil wären wir Zweiter geworden, hätten sie gesagt, tolle Saison gespielt, aber am nächsten Tag dann auch, konzentriert euch irgendwie aufs nächste Jahr und guckt, was möglich ist. Aber so ist es halt irgendwie anfassbar und so sprechen wir jetzt irgendwie mit dem Borussium und darüber, was wir, keine Ahnung, was wir an Aktionen planen können, weil wir jetzt eine Schale in der Hand haben. Mhm. Das ist natürlich fantastisch.
Das ist gut. VBL zieht ins Borussium ein. Das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Sehr schön. Ja.
Ja. Das ist auch noch nicht safe.
Ach so.
Das ist meine Vorstellung. Ach so. Nein, wir müssen mal gucken. Vielleicht mal irgendwie so eine Sonderausstellung oder so. Ja. Wir planen auch gerade, was ich super cool fände, so eine Art irgendwie Season-Closing-Party zu machen, wo man nochmal Partner von uns einlädt, wo man die Spieler, wo man die Freunde, die Familien da, wo man nochmal so ein bisschen ein Get-Together hat. Und dafür eignet sich ja so eine Location wie das Borussia eigentlich ideal. Und wenn wir dann schon eine Schale haben und irgendwie den Controller, mit dem du das Finale gewonnen hast und ein Match-Worn-Jersey, weiß ich nicht, einmal waschen vielleicht. Aber wenn wir sowas haben, dann kann man es auch einmal hinstellen, finde ich schon cool. Also es gehört ja jetzt, mal gucken, wie sich dieser Wettbewerb und wie sich das alles entwickelt, aber es ist nun mal jetzt der erste Titel, den wir in dem Bereich gewonnen haben und das ist schon was Besonderes und das macht einen natürlich stolz.
Voll.
Ja, und du hast richtig gesagt, also es gibt Generationen, die auf jeden Fall immer Berührungspunkte damit hatten oder vielleicht auch noch haben. Ne? Mir ist auch aufgefallen, hier unser neuer Brasilianer Kauer Pratsch hat es auch aus Brasilien geliked. Von der Hinsicht her auf jeden Fall. Wir kriegen da jetzt direkt bald dann im Sommer wieder einen neuen Profi, der auf jeden Fall bei dem Thema richtig Bock hat. In der Fußball-Bundesliga-Welt wäre es ja jetzt normalerweise so, wir haben ein Endspiel gegen Bayern gewonnen. Da würde jetzt jemand aus München ans Telefon gehen und sagen, ja, dann müssen wir jetzt ja eigentlich den Dennis abwerben. Jannis, jetzt kannst du es hier exklusiv verraten. Hat der Nino eine Ausstiegsklausel? Oder sind wir optimistisch, dass wir den Jungen halten können?
Habe ich das?
Er weiß es selbst nicht.
Hat keine Ausstiegsklausel, hat noch einen laufenden Vertrag. Mache ich mir keine Gedanken. Also, aber jetzt das Beispiel, also bei Dennis ist jetzt nochmal was ganz anderes, weil der ja so verwurzelt, so verankert hier in Dortmund ist, dass der im Zweifel noch nicht mal Bock drauf hätte, das zu machen. Die Vertragsthematiken im Gaming oder im E-Football sind halt schon nochmal andere. Also wir haben keine 5-Jahres-Verträge, das sind ganz andere Zahlen, die in den Verträgen stehen und deswegen guckt man schon immer so ein bisschen von Saison zu Saison, weil sich das Spiel natürlich total verändert und du immer dich irgendwie adaptieren musst. Aber wir sind so überzeugt von den Jungs, die wir hier zusammengepackt haben und von der Teamchemie, dass wir es geschafft haben, auch längerfristig mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil wir daran glauben. Und deswegen bin ich da ganz entspannt, was im Sommer passiert.
Und ich glaube, Hörde-Klarenberg, also was Schöneres, also München oder so, ist ja nicht schöner als Hörde-Klarenberg, oder? Also,
nee.
Ja, also von daher.
Schon eklig.
Ja, top.
Sehr gut, aber wir kommen tatsächlich jetzt nochmal so ein bisschen zu diesem Themenblock. Wir haben es ja auch jetzt schon mehrfach angesprochen, Dortmunder Junge, dann bist du auch noch BVB-Mitarbeiter. Es ist natürlich für uns irgendwie als Verein auch ein Geschenk oder umso schöner, dass da jemand deutscher Meister geworden ist, der aus der Stadt kommt und dann ja eben auch bis heute noch Berührungspunkte hat. Dennis, du warst Azubi, du arbeitest nach wie vor für den BVB. Führ uns doch mal so ein bisschen durch deine Geschichte, wann das angefangen hat und wie es dann bis hierhin weiterging.
Also bei mir hat es eigentlich als Kind angefangen. Habe ich immer mal wieder gegen meinen Bruder gezockt. Hat mich dann abgefuckt, dass er besser war als ich. Dann ging es irgendwann weiter, dass ich gegen Kollegen gezockt habe, dann auch online. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, ich bin mit der Beste so da. Da gab es noch einen guten, aber so eigentlich gewinne ich gegen jeden. Dann habe ich mich so mit 13, 14 irgendwann mal so bei kleinen Turnieren angemeldet, weil die großen Turniere sind ja alle ab 16. Das waren dann so 50€, 100€ Turniere. Und dann habe ich mal das erste Mal gewonnen und habe so gesagt, Papa, Mama, guck mal, ich habe hier Geld gewonnen und so mit FIFA, weil die meinten immer, mach die PlayStation aus und so, du zockst so viel und so. Ne? Und so hat das dann angefangen bei mir und dann musste ich halt das Konto von meinem Vater angeben, weil ich hatte noch kein Bankkonto. Dann hat er mir das in bar wiedergegeben. So waren die ersten Berührungspunkte. Dann war ich mit 14 ungefähr bei der Agentur eSports Reputation, bei der ich immer noch bin bis heute. War dann ein Jahr mit 15, 16 bei Hannover 96. Seitdem aber direkt im Anschlussjahr hier beim BVB.
Hast du denn ganz am Anfang mit was für einem, weil da wird es ja Ultimate-Modus und so wahrscheinlich alles noch gar nicht gegeben, mit welcher Mannschaft hast du da gespielt?
Doch, also die 50€-Turniere waren alle mit normalen Mannschaften, so Real, Frankreich konntest du da alle nehmen und so. Aber die internationalen Turniere waren dann schon Ultimate Team. Aber du konntest ja damals so ab FIFA 17 dann Weekend League spielen. Da waren es damals noch 40 Spiele mit Top 100. Dann gab es den Champion Channel, wo du die Spiele gegen Profis angucken konntest. Und dann war ich irgendwie im ersten Jahr ganz am Anfang noch bei 17, 18 Siege von 40. Und habe im gleichen Jahr noch dann die Top 100 mit 38 Siegen geholt, so im Prozess, weißt du, so über 7 Monate hinweg. Dann habe ich irgendwann angefangen, das auf Twitter, Insta mal zu posten. Dann haben die gesehen, okay, krass, jetzt 13, 14, der holt schon die Top 100 da. Und dann ging es eigentlich immer weiter, bis ich dann 16 wurde. Und so war dann halt der Start bei mir.
Sehr schön.
Christoph hat es gerade schon so ein bisschen skizziert und du hast es gerade natürlich auch so ein bisschen selber erläutert vom Fan, du hast es selber gesagt, der anfängt ganz jung seinen Bruder auf der Plaisy abzuziehen, BVB-Fan, dann zum Teammitglied, Azubi-Mitarbeiter und jetzt deutscher Meister. Inwiefern würdest du sagen, ist das, dass wir jetzt hier mit dir und Jannis und der Schale sitzen, so ein bisschen so eine Art Full-Circle-Moment für dich ganz persönlich? Also hast du das Gefühl, der Kreis schließt sich jetzt für mich so ein bisschen von damals zu heute? Oder hast du eher so das gegenteilige Gefühl, jetzt sind wir Meister geworden, jetzt geht das alles irgendwie erst so richtig los? Wie würdest du das beschreiben?
Also wo es so richtig losging, war es eigentlich so mit dem VBL-Start, dass du gemerkt hast, okay, wir gehen jetzt competitive auch mal richtig rein da. Die erste Saison haben wir uns ja nicht mal für die Playoffs dann qualifiziert. Im zweiten Jahr waren wir ja Dritter in der Abschlusstabelle, sind dann in den Playoffs ausgeschieden. Also ich finde es einfach krass. So, damals war man halt einfach BVB-Fan mit meinem Vater auf der Süd das erste Mal. Und da konntest du dir eigentlich noch gar nicht irgendwas vorstellen. Da war ich hier das erste Mal in dem Gespräch mit dem BVB vor 5 Jahren. Ist einfach der Wahnsinn, so dann hier zu sitzen. Und dann war ich, habe ich irgendwie Mitte 2022 meine Ausbildung hier angefangen, die dann 3 Jahre ging. Kaufmann für Büromanagement war das dann. Bin dann hier durch verschiedene Abteilungen durchgelaufen und habe die dann im letzten Sommerjahr abgeschlossen und bin jetzt noch, arbeite noch Teilzeit im Marketing.
Und jetzt sitzen wir hier mit der Schale.
Mit der Schale. Und unglaublich, wirklich.
Was würdest du sagen, wie viel Mühe und Anstrengung fließt so täglich bei dir da rein in das Thema Gaming, dass du jetzt, also wie viel Schweiß, Blut und Tränen und vielleicht Finger, Hornhaut, ich weiß nicht, was alles dazu gehört, steckt in so einem Ding?
Also nach
wie
dem Mittag.
Wie viel Controller da überhaupt reinstecken musst?
Nach dem Mittagsschlaf.
Genau, nach dem Mittagsschlaf. Wann auch immer der ist bei dir.
Nach der Arbeit direkt beginnt der Mittagsschlaf und dann geht's eigentlich ab an die Konsole. Ja, wenn das Spiel neu rauskommt, dann guckst du gar nicht auf Uhrzeiten, dann spielst du mal unter der Woche so 5-6 Stunden am Tag, ein bisschen Pause dazwischen, aber so in die Richtung, dann am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr. Aber dann gibt's auch mal Tage, wo du dann nur 2-3 Stunden spielst, wenn du merkst, okay, du bist schon gut drin in dem Game, brauchst es nicht unbedingt. Zum Beispiel haben wir dann Donnerstag und Dienstag Spieltag. Dann bereitest du dich Mittwoch nochmal und Dienstag vor dem Donnerstag nochmal extrem darauf vor, wo du dann 5, 6, 7 Stunden nochmal reingehst in die Practice Arena und dann am Freitag nach dem Spieltag versuchst du eigentlich einen Tag zu chillen und gehst dann vielleicht so Samstagabends, Sonntag dann erst wieder rein für das Spiel am Dienstag da und dann auch jeweils so 3, 4, 5 Stunden. So, aber ist immer unterschiedlich, da gibt's auch keine feste Zeiten vom Coach. Da fragen wir halt immer mal spontan, ey, hast du Lust, dir das Gameplay von uns anzugucken, ein bisschen Analyse machen? Das gehört ja auch dazu, dass wir die Gegner von uns nochmal analysieren vor dem Spiel. Da haben wir so eine extra WhatsApp-Gruppe und da schickt er die ganzen Clips von den Gegnern rein, wie die spielen und dann auch so mit ganzen Text. Zum Beispiel, er flankt nie, er kommt nur über die Flügel, er wählt seinen Verteidiger beim Verteidigen nicht an. Das heißt, du hast da Platz zwischen Sechser und Verteidigung. Ich glaube nicht, dass das viele Teams machen, weil die sagen dann, okay, wir konzentrieren uns auf uns selber nur. Mhm. Aber ich glaube, dass die Schale ist auch den Coaches zu verdanken dieses Jahr.
Ja, das, man merkt es ihm ein bisschen an, die Augen leuchten. Also es ist ihm, es sind nicht nur die Worte, sondern der ganze Körper zeigt mir, dass es ihm sehr, sehr viel wert ist. Wie viel ist es dir wert? Du hast viel über Teamzusammenhalt, über den richtigen Spirit, dass die Leute da auch reinpassen müssen, gesprochen, was ich echt gut fand, was ich echt auch fühle. Aber jetzt, Dennis, speziell, der Dortmunder Jung holt dieses Ding für den BVB und er hat auch eine zentrale Rolle dabei gespielt, das müssen wir auch mal sagen. Ja. Wie viel ist dir das wert, wie viel ist das Borussia Dortmund auch wert?
Das ist ja fast kitschig. Also es ist, also was für eine Story, supergeil. Hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Weil es natürlich perfekt irgendwie auch zu unserem Ansatz passt, den wir seit Jahren erzählen und ja nicht nur erzählen, sondern auch authentisch irgendwie so leben und versuchen irgendwie in den Alltag zu bringen. Und dass dann Dennis das Finale gegen Bayern gewinnt, hätte ich mir nicht viel schöner malen können. Also das macht mich stolz, dass bestätigt ja auch so den Weg, den wir eingeschlagen haben, den wir aktiv eingeschlagen haben. Und deswegen finde ich schon sehr cool. Also vielleicht, oder bitte.
Ja, ich kenne ja Jannis jetzt auch schon seit 5 Jahren ungefähr, ne? 5, 6 Jahren. Und für mich ist das nochmal extrem wichtig, dass ich es auch ihm gezeigt habe, gerade nach der ersten VBL-Saison, weil er hat immer weiter an uns geglaubt, hat jetzt nicht gesagt, okay, ein scheiß Jahr, du bist jetzt raus und so, weißt du. Und da war ich extrem dankbar für und wusste auch, ich muss das jetzt irgendwann noch schaffen. das hat mich auch extrem gepusht.
Menschlichkeit in der Branche zahlt sich aus.
Also, ja. Ja. Ja, also aber gut. Das ist ja tatsächlich, ist ja so ein irgendwie ein gesundes Mittelding aus. Ich mag Dennis, ich mag die Leute, sie passen zu Dortmund, das muss auch irgendwie alles passen. Und deswegen sagen wir auch nicht nach einem Jahr, nee, wir haben uns nicht qualifiziert, jetzt machen wir alles anders. Aber auf der anderen Seite können wir jetzt auch, also es ist ein sportlich kompetitiver Wettbewerb und wir können jetzt auch nicht nur mit 4 Leuten da rumgurken, die als Maskottchen irgendwie mitnehmen, sagen, das ist jetzt alles super toll, wie dass du schon immer im BVB-Bettwäsche geschlafen hast, aber wir spielen um Platz 25 oder so. Das ist ja auch nicht unser Anspruch. Und deswegen ist das, also besser kann es nicht laufen. Und für uns war es ja auch eine bewusste Entscheidung, ich weiß nicht, ob du das noch gesondert fragen wolltest, aber eine bewusste Entscheidung, erst relativ spät in die VBL überhaupt reinzugehen. Ja. Also diesen sportlichen Aspekt überhaupt aufzumachen.
Ja.
Wir haben ja in, was war das, 2020, während Corona-Pandemie, war auf einmal Saison unterbrochen, keine Spiele mehr im Stadion, keiner weiß, was abgeht. Und dann hat die DFL gesagt, komm, wir machen mal irgendwie Bundesliga-Home-Challenge. Ein bisschen jeder von zu Hause, Spiel und Spaß, damit überhaupt irgendwas auf den Kanälen läuft. Ja. Und wir hatten gar nichts. Wir hatten keinen Streamer, keinen E-Sportler, keinen Setup, wir hatten nichts. Und haben dann, das E-Sports Reputation als Agentur ist da so ein bisschen das Bindeglied, zu denen hatten wir schon einen guten Draht. Und dann haben wir da Erne hingesetzt, als der ist jetzt auch kein Profisportler, sondern eher ein unterhaltsamer Typ, der einen Controller halten kann. Und haben den gemeinsam mit Ashraf Hakimi diese Bundesliga-Home-Challenge spielen lassen.
Oh ja, ich erinnere mich. Ja,
dann war Ashraf Hakimi hier, dann war Erne hier, dann haben die gespielt, dann wurde irgendwie in verschiedenen Konstellationen und das wird dann gestreamt. Und dann haben wir festgestellt, dass die DFL hat das gestreamt, die Vereine haben das gestreamt und irgendwann gab es ein Reporting. Als dann Saison weiterging und Bundesliga-Home-Challenge war abgeschlossen, dann gab es ein Reporting und dann haben wir festgestellt, boah, da haben irgendwie 30 Vereine und die DFL mitgemacht und die Hälfte der gesammelten Reichweite war von Borussia Dortmund.
Okay.
Und dann dachten wir so, okay, krass, das kommt ja viel besser an, als wir dachten. Auch gerade mit diesem Fokus zu sagen, es geht irgendwie um Spaß und nicht nur darum, wer gewinnt, sondern irgendwie, wie ist das unterhaltsam, was machen wir drumherum, wie gestalten wir die Clips. Und dann hatten wir da danach, du wirst dich vielleicht daran erinnern, irgendwie Content Days, wo wir Haaland und Sancho da hatten und Erne in die Mitte gesetzt haben und Haaland und Sancho haben einfach eine Partie gegeneinander gespielt und dabei hat Erne Fragen aus der Community gestellt, was ist dein Lieblingsessen, was machst du, keine Ahnung, was machst du am Wochenende, so. Und das Video hat irgendwie 8 Millionen Aufrufe auf YouTube und ist bis heute eines der erfolgreichsten. Ja. Und das hat ja so ein bisschen den Ansatz geprägt, zu sagen, das ist eigentlich eher gestartet als Thema, mit dem wir so Kultur, Gaming, Fußball miteinander verbinden wollten, aber immer mit Fokus auf, das muss unterhaltsam sein, wir wollen eine junge Community begeistern, wir wollen irgendwie Spaß machen. Und wir bauen uns erstmal ein Fundament an Leuten, die das spannend finden, bevor wir sagen, wir gehen jetzt in die Liga, in alle Wettbewerbe und wir müssen jetzt, weil BVB, wenn wir irgendwo teilnehmen, wollen wir ambitioniert sein. Dann müssen wir es auch vernünftig machen. Und deswegen haben wir vor 5 Jahren angefangen, in diesem Thema E-Football Gaming uns zu bewegen. Aber erst vor 2,5 Jahren das erste Mal gesagt, jetzt nehmen wir an der virtuellen Bundesliga teil. Und Dennis, ab jetzt machst du nicht nur Tutorials, wie lerne ich den Trick am schnellsten und wie baue ich mir meine Aufstellung, sondern ab jetzt zählt irgendwie auch deine Leistung auf dem virtuellen Rasen und wäre geil, wenn du ein paar Punkte holst. Und dass das jetzt so schnell dann zum Gewinn der deutschen Meisterschaft geführt hat in der dritten Saison, ist halt auch viel Glück dabei, müssen wir ehrlicherweise sagen, dass jetzt an dem Tag alles gepasst hat, aber schon auch irgendwie eine coole Bestätigung von dem Weg, den wir eingeschlagen haben.
Mhm. Ich glaube, das Glück, das brauchst du halt auch dann. Bei dem Modus brauchst du es am Ende, ne? An dem Tag. Ja, aber es ist interessant, weil deshalb habe ich das auch gerade mit so einem Augenzwinkern gesagt, dass du gesagt hast, ja, vielleicht haben wir bald eine VBL-Meisterschale im Borussiaum. Und ich habe gesagt, das hättest du vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, weil man einfach sagen muss, hier steht 2019 Werder Bremen als deutscher Meister drauf und da hatten wir ja quasi noch gar nichts zu dem Zeitpunkt. Ja. Das heißt, wir haben da wahnsinnig viel. Ja, wahrscheinlich auch, also das würde mich auch mal deine Sicht der Dinge interessieren. Es verschiebt sich ja auch total viel, was Gaming betrifft. Du hast auch über Lifestyle gerade geredet, so die Plattformen, auf denen Gaming stattfindet. Es ist ja nicht nur EA.
Absolut.
Das heißt, wo sehe ich überall Borussia Dortmund, wo taucht Borussia Dortmund mittlerweile auf überall, wenn ich Fan bin?
Also am Ende, wenn du es jetzt auf die Kanäle beziehst, dann sind für uns die relevantesten Channel auf jeden Fall Instagram, TikTok, Twitch, wo Livestreams stattfinden und dann gibt es noch einen WhatsApp-Kanal, wo ich irgendwie so die wichtigsten Infos bekomme per Push quasi, was gerade ansteht. Aber für uns, und da kommt ja auch so ein bisschen diese, ich sag mal, Umpositionierung strategisch her vom letzten Sommer. Wir haben die ersten 4,5 Jahre, 5 Jahre haben wir das ja unter dem Branding eFootball gemacht, weil für uns klar war, wir haben eine Partnerschaft mit EA. Und wir aktivieren virtuellen Fußball auf Basis von EA und EAFC, ehemals FIFA. Ne? Und spielen dann virtuelle Bundesliga und machen witzige Videoformate und. Und die war im letzten Sommer vorbei, was uns so ein bisschen die Tür geöffnet hat, auch zu sagen, wir haben nicht mehr so krasse Exklusivitäten, an die wir, wo wir gezwungen sind, sondern wir wollen eigentlich so raus aus dieser Nische E-Football rein in diesen kulturellen Kosmos Gaming, um ein bisschen flexibler zu sein. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir irgendwie ein Counter-Strike oder League of Legends Team aufmachen, weil das überhaupt nicht zum BVB passen würde, sondern wir müssen schon gucken, wo ist irgendwie ein authentischer Weg, diese Story zu erzählen. Und es gibt auch klare rote Linien, über die wir nie drüber gehen würden. Aber mittlerweile hat sich einfach dieses Thema virtueller Fußball in den letzten Jahren auch so krass weiterentwickelt. Von einem reinen, ich sag mal, Simulationsspiel wie EAFC, wo ja wirklich versucht wird, die echte Welt irgendwie möglichst realitätsnah abzubilden und Gameplay, hin zu: Es gibt Handy-Games. Mhm. Es ist ganz arcadisch. Ich drück auf den Knopf in FIFA Rivals und mache ein Fallrückzieher-Tor von der Mittellinie. Es gibt Trading-Games. Es gibt irgendwie Manager-Simulationen. Mittlerweile gibt's in Roblox als übergeordneten Riesenspiel mit irgendwie Milliarden Nutzern, gibt es Minispiele, wo virtueller Fußball drin gespielt wird.
Okay.
Aber halt ganz anders. Da spielst du gefühlt mit Lego-Männchen und hast zwei Tasten so. Aber spielen auch Millionen von Menschen. Mhm. Und weil sich halt dieser Kosmos so krass weiterentwickelt hat, haben wir uns jetzt im Sommer eben auch weiterentwickelt und versuchen dann so ein bisschen das Spielfeld virtueller Fußball-Gaming flexibler zu bespielen und die Zielgruppen oder die Communities da anzusprechen, wo sie sind. Ich werde keinen EAFC-Spieler überreden können, jetzt Konami E-Football zu spielen, wo Konami unser neuer Sponsor ist. Ich werde auch einen Konami E-Football-Spieler nicht überreden können, jetzt demnächst irgendwie in Roblox das und das zu spielen, sondern die sollen das spielen, was sie spielen, und wir versuchen als BVB möglichst authentisch aufzutreten und so ein bisschen die schwarz-gelben Farben vorzustellen und zu zeigen, wofür wir stehen und was uns wichtig ist. Und das gelingt eigentlich ganz gut, und da bin ich ganz happy mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben.
Und damit einhergehend, auf Basis dessen, was du jetzt alles zu der ganz grundsätzlichen Entwicklung von uns als BVB von nur E-Football quasi breiter aufgestellt hin zu E-Gaming, passender kultureller Fit, den es geben muss und so weiter und so fort, vielleicht auch Frage an euch beide. Blick in die Glaskugel, ganz klar, aber was kann dann so eine Schale, die jetzt hier bei uns auf dem Tisch liegt, für dieses ganze Bestreben mit Blick auf Perspektive und Zukunft für das große ganze Gaming beim BVB, was kann das bewirken, was für einen Push kann das geben? Klingt ein bisschen nach einer rhetorischen Frage, ich weiß, aber trotzdem vielleicht aus eurer beider Perspektiven, ist das jetzt so ein krasser Katalysator oder sagt ihr, ey, das ist einfach part of the way, den wir ambitioniert gehen wollen, und mal gucken, was das so gaming-technisch ganz grundsätzlich ganzheitlich bringt. Wie ist da so eure Einschätzung mit dem Blick, was zukünftig da warten könnte?
Für mich ist die Schale natürlich super geil, um dieses Thema anfassbar zu machen, um was in der Hand zu haben, also was spielen wir und was haben die für ein Trikot an und worum geht's da, und es gibt eine Liga und Spiele gegen andere Bundesligisten, das macht es anfassbar. Aber für uns ist ja der ganze Teil, für den jetzt die Schale und Dennis steht, der kompetitive Teil, ist ja ein Teil der Geschichte. Und dafür natürlich, wenn wir in Wettbewerbe reingehen, sind wir ambitioniert und wollen die gewinnen. Und dafür ist natürlich super, super wichtig, auch die Bilder zu haben, die Story zu erzählen, dass es bei uns nicht nur ein bisschen dicke Kinder setzen sich in den Keller, trinken Cola und essen Chips, sondern da passiert was drumherum. Die Coaches machen Analysen und machen, wie spielt der Gegner und wie ernähren wir uns, und wir sprechen mit einer Sportpsychologin, die irgendwie hilft, auf der großen Bühne die Ruhe zu bewahren. So, also da steckt halt viel mehr hinter, und deswegen ist natürlich für uns schon absoluter Peak in diesem kompetitiven Bereich. Und wir versuchen jetzt das Maximum rauszuholen, um das auch so ein bisschen in den Gaming-Bereich zu übertragen und da Reichweiten aufzubauen, die dann wiederum Partner von uns interessieren, weil sie sagen, voll geil, ich will junge Zielgruppe ansprechen, ich brauche Azubis, ich will Employer Branding haben, weil am Ende des Tages können wir durch das Preisgeld der VBL unsere Geschichte nicht finanzieren, sondern wir brauchen irgendwie Partner, die sagen, ich habe Bock auf Reichweiten und ich will da rein und ich will irgendwie mit euch gemeinsam spannende Geschichten erzählen, und dafür ist es natürlich Gold wert.
Ja, du hast gerade gesagt, und damit kommen wir auch zum Ende des Podcasts, was für Trikots die anhaben. Jetzt muss ich natürlich fragen, ob ihr schon beim Merch die Order sozusagen gegeben habt. Leute, jetzt seid ihr dran, jetzt müsst ihr liefern für die nächste Saison. Wir brauchen ein anständiges Meistertrikot.
Vielleicht können wir auch selbst entscheiden, oder? Was wir nehmen, oder?
Also, ich stehe im Austausch mit dem Merchandise. Die Vorlaufzeiten bei Trikots sind ja leider immer ein bisschen so, dass ich nicht jetzt einen Hinweis gebe, der in 3 Monaten dann irgendwie von der Stange kommt. Aber wir stehen da im Austausch. Ich finde es grundsätzlich erstmal einen ganz coolen Ansatz, den wir da mit dem Merchandise, mit dem Puma haben, dass wir in dem Bereich Gaming vielleicht auch mal ein bisschen verrücktere Designs als Trikots wählen können, als wir es jetzt irgendwie im Profifußball hätten. So, die haben es dann nicht geschafft, im Profifußball eingesetzt zu werden, weil sie zu flippig sind, aber wir können es halt bei uns machen. Ich glaube, da wird dann jetzt wahrscheinlich auch nicht zum Sommer, sondern eher wieder zum Start der Phase, irgendwie Mitte, Ende September, da werden wir dann schon auch wieder ein Trikot haben, was ganz cool ist. Ja.
Sehr schön.
Das klingt gut.
Schön, dass ihr da wart. Und die Schale mitgebracht habt. Schade, die
und
muss
die
jetzt
bleibt auch erstmal hier.
Ach so. Ist das so?
Also nicht hier, aber beim BVB.
Beim BVB bleibt die. Ich wollte gerade sagen, ich packe die nämlich jetzt gleich ein.
Kannst einpacken und mitnehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke Jungs, fürs Gespräch. Dankeschön, hat mich gefreut.
Danke euch.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.